Börse ist zu 90% Psychologie. Das wusste schon Altmeister André Costolani. Und obwohl Emotionen an den Kapitalmärkten oft kein guter Ratgeber sind, lassen wir uns nur allzu oft von unseren Gefühlen leiten, laufen dann der Masse hinterher, verfallen in Gier oder Panik und haben Angst, etwas zu verpassen. Die Folge ja sind nicht selten Anlageentscheidungen, die spontan und ohne umfangreiche Analysen einfach aus dem Bauch heraus getroffen werden. Wir lassen uns von vollmundigen Versprechungen auf das schnelle Geld locken, sogar wenn es zu gut klingt, um wirklich wahr zu sein. Wie kann ich also an der Börse meine Gefühle im Zaum halten? Welche typischen Anlegerfehler gilt es zu vermeiden? Und wie kann ich langfristig erfolgreich investieren? All das klären wir in meinem heutigen Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und dafür habe ich mir einen Referenten eingeladen, der sich mit dem Thema rationale Geldanlage wirklich auskennt. Es ist Nicolas Kreuz, Geschäftsführer des Instituts für Vermögenssicherung und Asset Management, kurz INVIOS, mit Sitz in Hamburg. Und dann sage ich, hallo, guten Morgen, Herr Kreuz.
Moin Moin in Richtung Frankfurt.
Jawohl. Ich hoffe, bei Ihnen ist das Wetter besser. Bei uns geht hier gerade so ein bisschen die Welt unter. Aber ich weiß nicht, normalerweise sagt man in Hamburg immer, Hamburg ist Sommer, wenn der Regen wärmer wird, oder?
Wir haben blauen Himmel mit Cumulus Stratus Wolken, also alles, was dazugehört. Ganz untypisch für Hamburg.
Alles klar, mein Neid ist Ihnen gewiss. Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Anlagestratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Und Herr Kreuz, zum Start Institut für Vermögenssicherung, so ist Ihr Name Ihres Unternehmens. Sie helfen also Ihren Kunden, kein Geld zu verlieren?
Ja, im besten Falle tun wir das. Über eine lange Sicht gelingt uns das auch sehr, sehr gut. Denn der Schlüssel zum Anlageerfolg liegt nicht in der Spekulation, sondern über einen Zeitraum zu sprechen, nicht über den Zeitpunkt. Und ganz wichtig ist die Fehlervermeidung. Also wer sich selbstkritisch, demütig und ehrlich auch mit seinen eigenen Fehlern beschäftigt und daraus lernt, der hat eine gute Chance, sein eigenes Geld und aus eigener Kraft auch dieses Geld zu vermehren.
Mhm. Zu den Kunden Ihres Instituts, Sie hatten es mir mal gesagt, zählen ja auch hauptsächlich oder vornehmlich vermögende Privatkunden, Personen, die vielleicht schon ein Unternehmen gegründet haben, länger sich schon mit dem Thema Unternehmertum und auch Geld auskennen, sich also auch im Leben auskennen. Sind solche Personen denn, ich sag mal, die schon ein bisschen, ja, ich sag mal, versierter im Leben sind und vielleicht nicht gerade so ins Berufsleben und auch in das Anlagethema einsteigen, sind die gefeit vor so typischen Anlagefehlern und kann solche Lebenserfahrung automatisch eben auch vor typischen Fehlern an der Börse schützen?
Also Erfahrung ist ein guter Ratgeber, irgendwie in vielen Branchen im Leben. Wenn man Erfahrung sammelt, dann hat man letzten Endes auch da eine Basis, um Fehler zu vermeiden. Aber grundsätzlich an der Börse ist es wirklich so, dass obwohl Lebenserfahrung und Geschäftssinn auch eine solide Grundlage sind, dass man nicht immun gegen typische Anlagefehler sind. Also das liegt in der Natur des Menschen. Wir treffen rund 80% unserer menschlichen Entscheidungen, eben halt auch bei der Anlage, auf rein emotionaler Basis. Ja, also uns begegnen häufig Geldanlage, Auswahlkriterien, so würde ich es mal umständlich bezeichnen, anhand von Sternenkonstellationen. Da werden Geburtsdaten zusammengemixt und man schaut, wie man dort eine Wertpapierkennnummer dann auch abgleichen kann. Es sind ganz, ganz unterschiedlichste Wahrnehmungsverzerrungen, die uns da einfach in die Irre führen, weil wir dort nicht mit diesen kognitiven Verzerrungen richtig arbeiten können. Da gibt es viele, die wir sicherlich auch gleich noch mit beleuchten. Aber grundsätzlich sind wir leider nicht der Homo economicus, sondern wir sind der Homo irrationalis. Das heißt, wir schwanken in unseren Entscheidungen mit der Volatilität und sind leider sehr, sehr emotional unterwegs.
Emotionen ist genau das richtige Stichwort, obwohl Sternkonstellationen ist super. Ich glaube, es gab mal eine Studie, die versucht hat, Sonnenflecken zusammen mit Aktienkursen übereinzubringen und interessanterweise gab es da sogar eine gewisse Korrelation, also kann man mal sehen, was man alles da finden kann, aber jede Studie kann man in eine gewisse Richtung drehen. Emotionen, bleiben wir da mal. Angst und Gier sind ja zwei dieser stärksten menschlichen Emotionen, die wir haben. Im Alltag haben sie ja durchaus vielleicht auch Sinn. Sie hatten ja auch schon mal mit mir zusammen Webinare geführt, wo wir gesagt haben, wie stark wir eigentlich noch von ja urzeitmenschlichen Emotionen geprägt sind. An der Börse haben diese Emotionen besser nicht zu suchen. Jetzt mal die Frage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um das zu verstehen. Wodurch werden diese Impulse eigentlich körperlich ausgelöst? Und gibt es dann vielleicht auch eine Möglichkeit, wie ich sie kontrollieren, optimal sogar unterbinden kann, an den Stellen, an denen es dann notwendig ist?
Ja, also das ist durchaus möglich. Also auch da wieder über Erfahrung und Training. Wir haben, wenn wir uns das mal neurobiologisch und von der Neurofinance-Seite heraus, was unser Institut sehr vehement vorantreibt, wenn wir uns das einfach mal anschauen, weil wir sagen oder wir postulieren, alles, was an den Börsen, Angebot, Nachfrage, technisch, Preisbildung, wie so etwas abläuft, das hängt einfach von Menschen ab. Das sind die Interakteure. Und wenn man sich hinter diesen gemeinsamen Nenner stellen kann, dann muss man eigentlich dann nur fragen, wie ticken Menschen? Wie agieren sie in Stresssituationen? Und in der Tat, die Angst, die durch die Amygdala, auch ein Teil des Gehirns, verursacht wird, die hilft uns auch bei der Verarbeitung von Emotionen. Aber Furcht und Angst, Gier, das sind so Trigger, die durch dieses limbische System uns immer wieder dann auch zu Panikverkäufen, zu Herdentrieb führen, was wiederum die Marktabschwünge dann noch weiter verstärkt. Und auf der anderen Seite gibt es eben halt auch, das erleben wir auch immer wieder, das kann man auch sehr gut in sogenannten magnetresonanztomografischen Verfahren sehen, dass die Gier in einem Belohnungssystem mündet, dass die Inferior Insula bzw. der Nucleus Accumbens, der durch Dopaminspiegel und Dopaminausstoß, wenn wir Gewinne realisieren, dann uns ein freudiges Gefühl der Zufriedenheit dann auch gibt. Und genau über diese Rückkopplungsschleife tun wir eben halt genau das Gegenteil von dem, was wir grundsätzlich machen sollten, nämlich Gewinne laufen zu lassen und Verluste ganz klar zu begrenzen, sondern wir schauen dann weg, wenn etwas ins Minus läuft und Gewinne wollen wir zu schnell realisieren, weil wir ja dieses Belohnungssystem wieder anfüttern wollen. Und um Ihre Frage auch kurz nochmal dahingehend zu beantworten, was kann man eigentlich machen, um dieser Sache Herr zu werden? Bildung und Bewusstsein gegenüber den Marktanomalien, auch der eigenen Anomalie, also ein Verständnis zu entwickeln, wie diese psychologischen Mechanismen entstehen, was hinter Angst und Gier steht, um dann eben halt diese emotionalen Einflüsse mit dem kognitiven, also mit dem verstandesmäßigen, rationalen zu durchdringen und dann eben halt auch entsprechend diese Dinge dann nicht mehr zu machen. Es hilft auch, eine langfristige Perspektive einzunehmen, also dass man mit langfristigen Zielen solche kurzfristigen Schwankungsbreiten, die wir immer an den Aktienmärkten haben oder in risikoreichen Märkten, dass wir uns dieser Sache stellen, dass wir da auch diszipliniert und mit einer ganz klaren Anlagestrategie eben halt gegen diesen Impuls, Angst und Gier entgegenstehen. Dann gibt es ein Free Lunch. Wir kennen das alle frei nach Tobin. Man muss diversifizieren, also Risikomanagement betreiben, indem man über alle Assetklassen und auch über Anlageregionen, Branchen entsprechend auch dann das Marktrisiko zu reduzieren. Und dann ist es wichtig, eigentlich auch immer in professionellen Händen teilweise sich abzugleichen, zu sehen, was läuft nicht, da eben halt auch dieser Psychologie des Investierens da eine Unterstützung zu suchen. Die ist, glaube ich, ganz wichtig, auch von unschätzbarem Wert, so wie man ja letzten Endes auch zu einem Profi geht, wenn man in einem speziellen Fach, sei es in der Medizin oder wo auch immer, dann professionellen Rat dann auch zu suchen. Also Impulskontrolle ist ganz, ganz wichtig, diszipliniert eine Strategie zu verfolgen und dann kann man eigentlich diesen irrationalen Impulsen widersprechen oder widerstehen. Das ist das richtige Wort.
Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Also ich kannte mich oder ich kann mich gut erinnern an einen Rhetoriktrainer, der uns zu Anfang auch mal ganz erklärt hat, was ist eigentlich Lampenfieber? Lampenfieber denkt ja alle so, man doch, es passiert nur mir, aber im Endeffekt ist das ja auch ein uralter Reflex. Ich habe Angst, es ist was Unwahrscheinliches, was, nee, nicht was Unwahrscheinliches, was Bedrohliches, was passiert. Da sitzen 200 Leute, die wollen mich alle im Endeffekt fertig machen, zerfleischen, irgendwas in die Richtung. Keiner tut einem was, aber der Kopf, der denkt immer noch Fluchtinstinkt. Und das Letzte, was, glaube ich, zu dem Zeitpunkt der Mensch brauchte, als er vor einem Tier geflohen hat, ist die Sprache. Und das ist das Erste, was dann versagt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich auch dessen bewusst ist, wie fremdgesteuert wir leider immer noch sind, auch wenn wir denken, dass wir viele Jahre Evolution hinter uns haben, richtig?
Ja, das ist korrekt. Aber wenn man mal schaut, die Menschheitsgeschichte ist ja wirklich eine sehr, sehr kurze in dem gesamten Evolutionsprozess. In den Affen oder letzten Endes auch die Situation, dass wir der humanoiden Form entsprechen, das sind ja nur ein paar hunderttausend Jahre in einem Entwicklungsprozess, der viele Millionen Jahre gedauert hat. Und wir sind dort mit einem archaischen System zwischen den Ohren ausgestattet, was uns eben halt nach wie vor früher sehr geholfen hat, vor dem Säbelzahntiger zu flüchten. Und wenn es in der Höhle eben halt dann doch irgendwo etwas weniger zu essen gab, was uns eben halt auch nach vorne gebracht hat, nach draußen gebracht hat, um das Mammut zu erlegen. Das mal anzuschauen, was in den letzten 2000 Jahren wirklich technologisch passiert ist, das kann man letzten Endes auch nicht verlangen von den 1,5 Kilo zwischen unseren Ohren, die sich da so schnell anpassen können. Das wird viele, viele Tausende von Jahren brauchen. Aber man muss eben halt auch verstehen, dass wir mit all den technologischen Fortschritt, mit all den Dingen, auch dem Information Overflow durchaus unser Gehirn teilweise extremst überfordern, und dann reagiert genau dieses limbische System, also dieser Modus Vivendi, so würde ich ihn mal bezeichnen, der uns eigentlich über Jahrmillionen von Jahren eben halt gerettet hat. Und das lässt sich auch nicht so leicht abschalten.
Typische Anlegerfehler vermeiden, so ist ja das Motto unseres heutigen Podcasts. Sie hatten eins schon genannt, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Eigentlich eine ganz einfache Börsenregel, nicht immer einzuhalten, so einfach, weil bei den Verlusten denkt man immer, ah, das kommt noch, jetzt ist der Tiefpunkt erreicht, die Aktie muss doch wieder steigen, ne? Warum sieht der Markt das denn nicht? Solche Diskussionen kenne ich auch. Oder eben nach dem Motto, ah, wunderbar, ich habe ein paar Prozentpunkte gemacht, nehme ich das Geld doch mal mit. Was sind denn nach Ihrer Erfahrung weitere Fehler, denen ich so als Anleger klassischerweise unterliege, und wie kann ich diese denn vermeiden? Haben Sie da noch ein paar Tipps für uns?
Ja, natürlich. Also es gibt insgesamt sogar über 125 Anlagefehler, die wissenschaftlich auch belegt sind, die wir leider immer wieder auch begehen, außer wir machen uns dessen bewusst. Ich glaube, im Prinzip gilt auch da das Pareto-Prinzip. Also wenn man rund 5, 6, 7 der wesentlichsten Anlagefehler, die am meisten Rendite kosten, wenn man die vermeidet, dann hat man letzten Endes dann auch schon rund 80% der Fehler des Fehler-Impacts vermieden, und die restlichen 20, um dann nochmal mit 80% Aufwand die restlichen 20 auszukehren, das macht auch keinen Sinn. Also die wesentlichen 5, 6, wir hatten es gerade angesprochen, die mangelhafte Streuung, das unprofessionelle Stockpicking, also Einzeltitelauswahl, das sollte man vermeiden. Dazu gibt es eben halt auch eine große, schöne Auswahl mittlerweile an ETFs. Das sind breit gestreute Index-Tracker, die auch eine sehr, sehr kostengünstige Alternative darstellen, um dann eben halt nicht Einzeltitel entsprechend einzukaufen, sondern schnell auch rein oder raus über ETFs. Das gelingt eigentlich sehr, sehr gut. Also breit streuen über alle Vermögensklassen, über alle Instrumente. Dann, das liegt da mit drin, beheimatet ist der Home Bias, die sogenannte Heimatmarktneigung. Also wir sollten versuchen, nicht weil wir meinen, über Informationsvorteile zu verfügen, indem wir sagen, wir wählen jetzt nur deutsche Immobilien, deutsche Renten, deutsche Aktien aus. Das ist zu kurz gesprungen. Die internationale Streuung bedeutet nicht nur eine Risikooptimierung, sondern eben halt auch, ja, letzten Endes Renditevorteile in anderen Regionen auf der Welt. Und das ist eben halt alles nicht synchron laufend, sondern über gewisse Kondratjew-Zyklen über den gesamten Planeten schwappend. So darf man sich die Konjunkturzyklen und auch die Börsenzyklen teilweise vorstellen. Dieses Hin und Her, wir nennen es eben halt diesen puren Aktionismus, das verursacht hohe Kosten. Man weiß ja auch aus dem Volksmund, hin und her, Taschen leer. Also auch diesen Aspekt sollte man berücksichtigen, wenn man eine Anlageentscheidung getroffen hat, über einen gewissen Zeitraum sich einer Anlage zu widmen. Dann sollte man eben halt nicht nach dem Motto rein, raus, Power Trading versuchen, da eine Überrendite zu erzielen. Das kostet etwa 3,3% pro Jahr für private Investoren, weil sie eben halt nicht ihrem Anlageprofil vertrauen. Diesen Herdeneffekt oder auch diesen sogenannten Dispositionseffekt, den wir jetzt ja gerade für uns auch erfasst haben, der ist ganz wesentlich, den eben halt nicht zu verfolgen, dass man eher doch antizyklisch agiert. Also wenn etwas an der Börse günstig ist, es einzukaufen, und wenn etwas teuer ist, es dann zu verkaufen. Das ist, glaube ich, so im Schweinsgalopp die wesentlichen typischen Anlagefehler, die man vermeiden sollte. Und dann ist man eigentlich auch schon relativ gut aufgestellt, wenn man mit Disziplin und mit einer zeitlichen Frist dann einfach auch dauerhaft seinem Anlageprofil entspricht und dann eben halt sehr konsequent diese Dinge laufen lässt.
Ich glaube, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, man kann halt nicht alles perfekt machen an dieser Stelle, aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das sind 125 Anlegerfehler, wow. Also das ist mal ein Wort, was man da alles falsch machen kann, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So die vier oder fünf wichtigsten sich vergegenwärtigen, die ja auch, ich sage mal, auch gar nicht so schwer umzusetzen sind. Ich fasse nachher noch kurz zusammen, aber dass man sich dessen bewusst ist und dann auch da im Endeffekt sich eine gewisse Strategie zurechtlegt und die auch verfolgt. An der Stelle dann auch mal so ein bisschen in die Richtung Gen Z. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Studentengruppe bei mir in der Bank für eine Hospitation. Wir haben uns sehr unterhalten über das Thema Portfolioaufbau. Auch für mich immer so ein Steckenpferd, wo ich sage, fangt erstmal an mit vielleicht ETFs, gerne mit Fonds, dann geht immer weiter hoch mit Aktien, von mir ist gerne später auch dann Anlagezertifikate und ganz oben kommen ja eventuell noch die Optionsscheine und so weiter. Also Portfolioaufbau wirklich gut betreiben. Ja, dann waren da ein paar, die gesagt haben, wieso, mit Kryptowährungen bin ich jetzt, ich will nicht sagen reich geworden, aber läuft doch super, habe hohe Gewinne erzielt, das alles mit der breiten Streuung, Regionen, Assetklassen braucht man auch gar nicht, ist altes Zeugs. Ja, da habe ich im Endeffekt ein bisschen gegen die Wand geredet. Wie hätten Sie so eine Aussage beantwortet?
Also erstmal gratuliere ich Ihnen zu diesem Gleichmut. Man muss da, glaube ich, auch den neuen Generationen die Möglichkeit geben, auch ihre eigenen Fehler zu machen. Das ist ganz wichtig, weil man daraus auch mehr lernt. Kluge Menschen lernen aber aus Fehlern anderer. Das heißt also, vieles entwickelt sich nicht neu, sondern ist da und wird nur noch feinjustiert. Das Rad wird ja auch nicht immer wieder neu entwickelt. Deshalb denke ich mal, darf auch jede Generation ihre eigenen Fehler machen. Man merkt das dann letzten Endes, wenn dann Ausfallraten steigen oder eben halt auch, wenn wir uns den Kryptowährungen annähern, dann sieht man doch auch eine hohe Schwankungsbreite. Und wenn man mal diese Frage vor 2 Jahren gestellt hätte oder 2,5 Jahren, wo der Bitcoin eben halt sich auch noch nicht nur halbiert hatte, sondern rund 70%, 75% seines Allzeithochs verloren hat, dann wäre sicherlich so eine Umfrage etwas anders gelaufen. Aber konkret darauf, einige Personen haben im Kryptobereich erhebliche Gewinne erzielt. Das ist auch sehr erfreulich. Es gibt auch Untersuchungen, dass etwa eine Beimischung von 2 bis 4% sogar optimiertere Portfolien produzieren können, wenn man in allen Assetklassen unterwegs ist, weil vieles eben halt nicht ganz 1:1 miteinander korreliert, sondern man wirklich einen Diversifikations-, also einen Streuungseffekt erzielt. Man muss aber auch konstatieren, dass wir eine hohe Volatilität haben mit einer hohen einhergehenden Unsicherheit. Da ist es auch wichtig, eben halt den eigenen Liquiditätsbedarf zu ermitteln und dann auch diese Risikotoleranz für sich klar zu definieren. Weil wenn man dann theoretisch sagt, ich freue mich auf 40-50% Gewinne, aber faktisch dann 40-50% Verlust im Deposit, dann sieht die Welt auch schon wieder komplett anders aus. Und ob dann stetig das lange Durchhalten dann psychologisch auch vonstatten geht, das muss sich jeder ehrlich dann auch sagen. Also eine Beimischung kann durchaus Sinn machen. Wir sehen halt in konzentrierten Portfolios, ist es eigentlich nur sinnig, wenn man das Risiko streut. Man kann ja Renditequellen dann auch isoliert über so einen sogenannten Kernsatellitenansatz fahren. Das heißt, solche thematischen Dinge dann auch mit einer Beimischung mit reinzupacken. Ich bin eher ein Freund auch davon zu sagen, naja, wer hat denn früher auch an diesem Goldrush verdient? Das waren letzten Endes nicht die Goldgräber, sondern die Technik zur Verfügung gestellt hat. Also alles, was in der Richtung Blockchain-Technologie, Microchips, Halbleiter, Datenspeicher, da kann man, glaube ich, mit sehr soliden Unternehmen, die gehören ja teilweise auch zu den Magnificent Seven, einfach auch gute Renditen erzielen.
Stimmt, die altbewährte Hacken- und Schaufeln-Mentalität oder Strategie, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Uralt, aber ein sehr guter Börsentipp, wenn man das so sagen darf. Die Deutschen lieben es ja eigentlich, sich gegen alle Risiken zu versichern. Mein Favorite ist an Anführungsstrichen immer noch die Handyversicherung. Ne? Man fühlt sich gut, zahlt jeden Monat irgendwie 10 Euro. Nach 2 Jahren hat man das Handy fast zweimal bezahlt. Wenn es dann wirklich mal runterfällt, kann man diese Versicherung ziehen. Dann fragen die aber auch, hast du eine Hülle gehabt? Wo ist runtergefallen? Na, hast du wirklich auch aufgepasst und so weiter? Also man fühlt sich gut mit solchen Kleinstversicherungen oder das gibt's dann noch, Glasbruch gegen das Ceranfeld oder so ähnlich. Aber bringt ja nicht wirklich einen weiter und vor allem es ist kein Lebensrisiko. Das eigene Depot hingegen, da frage ich ja immer gerne auch mal so bei Veranstaltungsrunden rum, hat so gut wie niemand gegen Kursrückgänge abgesichert. Die einen denken immer nur long only, die anderen wussten gar nicht, dass das funktioniert. Das geht nämlich unter anderem mit sogenannten Short-Produkten, ETFs, Optionsscheine, die gewinnen an Wert, wenn die Märkte fallen. Also auch da kann ich mein Portfolio, je nachdem, wie viel Versicherungsprämie ich einsetzen möchte, gut gegen solche Risiken versichern. Wie ist denn das bei Ihnen als Profi? Sichern Sie die Depots Ihrer Anleger gegen solche kurz- oder längerfristigen Rückgänge ab? Und ja, wie stehen Sie grundsätzlich zu solchen Strategien?
Absolut sinnvoll. Also, eine wirksame Absicherungsstrategie geht es ja nicht um die Vorhersage von etwas Zukünftigen, sondern um die Vorbereitung auf dieses Unvorhersehbare. Man muss Risiken managen. Das ist unsere Aufgabe, wenn man das treuhänderisch anvertraut bekommt, das Geld. Managen Sie Ihre Absicherungsstrategien wie einen Sicherheitsgurt. Ja? Wenn nichts passiert, ist ja wunderbar, aber falls etwas passiert, dann sind Sie entsprechend auch abgesichert. Also Absicherungsstrategien sind vielleicht für den durchschnittlichen Anleger immer scheinen sehr komplex und einschüchternd, aber man braucht davor überhaupt gar keine Angst zu haben. Diese psychologischen Faktoren wie Angst sind da gar nicht mal anzuwenden, sondern für einfach aus dem Reflex heraus auch mal Gewinne mitzunehmen. Das ist die einfachste Absicherungsstrategie. Haben wir ja aktuell ein Umfeld mit einer sehr geringen Volatilität. Das heißt also, wenn man den VDAX anschaut oder den VIX für den S&P, dann haben wir historisch niedrige Volatilitäten. Und dann ist Absicherung eigentlich ein sehr, sehr günstiges Instrument, was einfach hilft, weil alle gierig sind oder einem klaren Trend vermeintlich hinterherlaufen, dann kann man durchaus mal sich entgegen der Herde stellen und zumindest einen Teil abzusichern. Wir machen das, machen eigentlich alle professionellen, institutionellen in klaren Trends, weil man 1:1 dann nicht nach unten laufen muss. Also Short ETFs ist, wenn man nicht die Gewinnrealisierung präferiert, sondern sagt, ich möchte das irgendwie in Teilen hedgen, dann kann man das sehr, sehr gut über Short-ETFs für Privatanleger. Und wenn man dann im professionelleren Bereich reingeht und dort eben halt auch gute Kostenvergleiche machen kann, dann geht das einfach auch über Futures und Optionen. Und dazu gehört aber viel Disziplin, viel Wissen auch und auch nah am Markt zu sein. Weil wenn eine Position gegen einen läuft und man hat dort einen relativ hohen Hebel, dann muss man halt auch ganz klar sagen, auch da wieder, wenn eine Absicherung in die falsche Richtung läuft, eben halt das auch relativ schnell dann auch wieder zu kappen. Aber als Absicherung absolut richtig und wir werden auch wieder diese Zeiten bekommen. Momentan sind passive Index-Tracker en vogue. Und sobald die Marktkorrektur kommt und diese 1:1 ihren Anlageversprechen erfüllen, nämlich dass die Index-Tracker dann 1:1 mit dem Markt und mit runterlaufen, dann kann man durchaus sagen, Mensch, wieso bin ich nicht in einem Mischfonds, wieso bin ich nicht im aktiv abgesicherten Modell? Deshalb nie das zu verneinen, sondern zu sagen, ich sichere einfach mal mein Depot ab. Gerade in einer Übertreibungsphase, wie wir sie vielleicht auch jetzt haben.
Ich muss ja ehrlich sagen, in den letzten 3 oder 4 Jahren konnte man ja eigentlich fast nichts falsch machen, sagen wir mal so. Herr Kreuz, Abschlussfrage, um langfristig an der Börse erfolgreich zu sein, Sie hatten es schon gesagt, breit streuen, spontane, sprunghafte Entscheidungen vermeiden, klare Anlagestrategie fahren. Ach, vielleicht doch mal, ich versuche es mal rauszukitzeln, gab es vielleicht doch mal Situationen oder gibt es Situationen, in denen es notwendig oder doch sogar ratsam ist, seine Strategie grundsätzlich anzupassen oder auch mal spontan von irgendwas abzuweichen? Gibt es da so Regeln oder Zeiten, wo Sie sagten, da war es mal wirklich so?
Ja, absolut. Sobald eine disruptive Technologie kommt, sobald ein Virus um die Ecke kommt, wir Übertreibungen an den Finanzmärkten haben. Lehman 2.0 drohte ja schon im letzten Jahr mit dem Untergang der Credit Suisse und auch den Regionalbanken in Amerika. Also in solchen Situationen einfach klaren Kopf zu bewahren, auch über diese Absicherungsinstrumente zu sprechen. Ich glaube, auch geopolitische Risiken nicht zu unterschätzen. Das sind immer so die Impacts, die man einfach auch immer mit auf dem Monitor haben muss. Und da muss man auch schnell reagieren, weil das letzten Endes auch ein Anlageergebnis teilweise ja, auf null reduzieren kann. Deshalb muss man das, glaube ich, im Gesamtkontext sehen. Aber grundsätzlich eine Anlagestrategie über einen langen Zeitraum zu verfolgen, macht absolut Sinn. Aber diese Dips, die kann man durchaus auch abschneiden.
Dann fasse ich unsere Erkenntnisse zum heutigen Thema nochmal kurz zusammen. Wir sind immer noch äußerst fremdgesteuert, in Anführungsstrichen. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir im Endeffekt typische Anlegerfehler vermeiden. Ich muss nicht alle im Kopf haben, aber die 4 oder 5 gängigsten, und sie kann ich ja auch mit einfachen Regeln wie einer ordentlichen Streuung über ETFs, dass ich den Homebias vermeide, dass ich eben Gewinne laufen lasse und nicht zu schnell, sag mal, den Gewinnen, ja, ich sag mal, cutte und sage, okay, mein kurzfristiges Belohnungszentrum, ja, befriedige ich damit, und natürlich dieses klassische Hin und Her macht Taschen leer, und vielleicht auch sich bewusst sein, dass der Markt eigentlich immer recht hat und ich nicht selbst im Endeffekt hier der King bin am Markt, sondern im Endeffekt auch sagen muss, ich brauche eine Strategie, die verfolge ich langfristig. Damit kann man schon sehr viele dieser Fehler vermeiden. Und dann sage ich, Herr Kreuz, vielen Dank für die Informationen, die heutigen Erkenntnisse.
Ich habe zu danken, perfekt zusammengefasst. Der Blog hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich hoffe auch den Zuhörern.
Ja, und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt mit den heutigen Regeln vielleicht nicht alle, aber doch die größten Fehler bei der Geldanlage vermeiden und auch weniger Stress haben am Markt. Darum geht es ja auch, und Spaß haben. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen zur Geldanlage beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich hier unseren Kanal. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere@dzbank.de. Beachtet an dieser Stelle bitte unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.